Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema 5 Lebensmittel, die ich nicht mehr esse. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um Lebensmittel, von denen du lieber Abstand nehmen solltest. Florence hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Lebensmitteln beschäftigt und 5 davon, die sie früher konsumiert hat, von der Liste gestrichen. Wetten, es sind Dinge dabei, die du selbst auch gelegentlich konsumierst? Warum du davon lieber die Finger lassen solltest, erfährst du heute.
Es ist so, so wichtig, sich bewusst zu sein, was du isst und wie sich das auf deine Gesundheit auswirkt. In den letzten 3,5 Jahren habe ich mich sehr intensiv in die Thematik eingelesen und heute stelle ich dir 5 Lebensmittel vor, die ich aus meiner Ernährung gestrichen habe, die ich vorher regelmäßig konsumiert habe und erkläre dir auch, warum. Starten wir doch erstmal direkt mit Lebensmittel Nummer 1. Und das ist Sonnenblumenöl und Rapsöl. Früher stand es bei mir immer in der Küche. Ich habe es immer zum Kochen verwendet und auch zum Backen, weil meine Eltern es auch immer in der Küche stehen hatten und alle meine Freunde. Ich habe aber im Laufe der Zeit einfach auch herausgefunden, wie Sonnenblumenöl und Rapsöl eigentlich hergestellt werden. Und ganz ehrlich, so gesund, wie es immer angepriesen wird, ist es gar nicht. Fangen wir mal mit dem Sonnenblumenöl an. Sonnenblumenöl hat sehr viel Omega-6 im Vergleich zum Omega-3. Omega-6 ist nicht schlecht, bitte nicht, ich möchte es nicht verteufeln. Omega-6 ist nur schlecht, wenn wir es im Überschuss haben. Denn Omega-6 kann Entzündungen im System fördern, während Omega-3 Entzündungen hemmen kann. In der heutigen Gesellschaft und durch die Ernährungsform, durch die ganzen Produkte, die wir kaufen können, ist es leider so, dass wir einen Omega-6-Überschuss haben und zu wenig Omega-3. Die wenigsten supplementieren Omega-3. Und die wenigsten essen so viel Fisch, fetten Fisch wie Lachs oder auch Algen, um den Omega-3-Haushalt aufzubauen. Das heißt, wir haben eh schon einen Omega-6-Überschuss und jetzt hat Sonnenblumenöl noch sehr viel Omega-6 im Vergleich zu Omega-3 und das wiederum wirkt dann entzündungsfördernd. Auch Rapsöl ist nicht immer optimal, denn Rapsöl wird tatsächlich auch in sehr, sehr großen Verarbeitungsverfahren auch verarbeitet und hergestellt. Beim Rapsöl ist es so, wir nutzen das ja oft zum Erhitzen, also wird ja oft zum Braten verwendet beispielsweise, ist gar nicht so optimal, weil nämlich dann auch freie Radikale entstehen können, die wiederum auch Entzündungen fördern können. Und Entzündungen sind der Nummer 1 Grund der gängigen Volkskrankheiten. Allen möglichen Volkskrankheiten wie Diabetes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen Entzündungen vorne weg. Und das heißt, wir müssen versuchen, die Entzündungen im System zu reduzieren, zumindest, dass sie nicht chronisch werden, denn stille Entzündungen haben wir alle im System. Wenn du Rapsöl konsumieren möchtest, dann auf jeden Fall kalt und ein hochwertiges Rapsöl. Super, super wichtig, aber nicht erhitzen, weil wenn du es erhitzt, dann ist es wiederum entzündungsfördernd und außerdem ist Rapsöl auch sehr stark verarbeitet, deswegen nutze ich es prinzipiell nicht mehr, weil ich habe von verarbeiteten Lebensmitteln Abstand genommen, um mich möglichst naturbelassen und unverarbeitet clean zu ernähren, was nicht immer funktioniert. Und auch ich habe manchmal einfach keine andere Chance, als Sonnenblumenöl oder Rapsöl zu konsumieren, wenn ich im Restaurant bin und ich genau weiß, mit was das Ganze zubereitet wurde. Oder wenn ich bei Freunden bin, mei, dann mache ich keinen Aufstand. Aber ich habe es versucht, so gut es geht, zu reduzieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für das meiste Frittierte und für das meiste Frittierfett, wie zum Beispiel bei Pommes. Weil da weiß man oft auch nicht, in was das Ganze frittiert wird. Nummer 2, und das geht fast einher mit Sonnenblumenöl, ist Margarine. Ich habe früher sehr viel Margarine gegessen, weil ich dachte, Margarine wäre gesünder als Butter. Weil man hat ja immer gesagt, Butter fördert Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch die gesättigten Fettsäuren, Margarine ist ungesättigt, pipapo. Margarine enthält sehr viele Transfette. Margarine ist ein hochverarbeitetes Produkt. Schau dir mal bitte die Margarinenherstellung an und dann kann mir keiner erzählen, dass es nicht hochverarbeitet ist. Und außerdem enthält Margarine auch einen hohen Anteil an Omega-6, weil auch Sonnenblumenöl als großer Bestandteil mit dabei ist, genauso weitere Transfette. Bei der Margarine, damit sie streichfähig wird, müssen ungesättigte Fettsäuren erstmal überhaupt gehärtet werden. Und in diesem Härteprozess, da entstehen ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Denn die ungesättigten Fettsäuren sind immer in flüssiger Form und die gesättigten Fettsäuren wie Butter, Kokosöl, Schmalz, die sind eben meistens in fester Form. Und damit Margarine streichfähig ist, muss das Ganze gehärtet werden und diese Härteverfahren generell, es ist einfach hochverarbeitet und deswegen landet es nicht mehr bei mir in der Küche. Ich habe umgeschwenkt auf eine hochwertige Weidebutter, also Butter aus Weidekuhhaltung ist die bessere Alternative auch zum Backen. Wenn du jetzt laktoseintolerant bist oder auch vegan unterwegs bist, dann steig doch auf Kokosöl um Oder es gibt auch mittlerweile ganz tolle Aufstriche auf Olivenölbasis oder auch auf Avocado-Basis. Da einfach gerne auch mal im Bioladen gucken, aber bitte, bitte keine Margarine, beziehungsweise ich persönlich habe es aus meiner Ernährung gestrichen, weil Margarine ist für mich tatsächlich ein Produkt, was ganz nach unten gefallen ist, einfach weil es so hoch verarbeitet ist. Viele Transfette enthält, die wiederum auch nicht gesundheitsförderlich sind, die auch Entzündungen fördern können. Und damit ist es ein Produkt, was für mich ein absolutes No-Go ist mittlerweile. Punkt Nummer 3 sind Reiswaffeln. Reiswaffeln habe ich früher oft konsumiert, einfach auch, weil man gesagt hat, hey, so in der Fitnessszene voll bekannt. Und ich habe damals auch einfach ein bisschen Krafttraining gemacht. Und dann gehörten Reiswaffeln mit dazu. Ich habe das oft als Brotersatz gegessen. Befriedigt hat mich das nie, aber es ist ja gesund. Und tatsächlich sind Reiswaffeln so für mich das unnötigste Lebensmittel, was es auf der ganzen Welt gibt. Reiswaffeln enthalten null irgendwelche Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, haben kaum irgendwelche wertvollen Nährwerte. Es ist eigentlich nur, kannst auch Papier essen und hast den gleichen Effekt. Ganz radikal mal ausgedrückt. Aber Reiswaffeln haben auch einen hohen glykämischen Index. Das heißt, sie lassen den Blutzuckerspiegel auch rasant und sehr stark ansteigen. Er fällt dann wiederum ab. Das Ganze führt dann zu Heißhunger und macht auch nicht wirklich sättigt nicht so richtig. Ja, Reiswaffeln haben zwar wenig Kalorien, weshalb sie natürlich deswegen auch beliebt sind als Snack, aber Reiswaffeln haben einen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel, lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen und sind einfach leere Kalorien. Kannst du dir sparen, dann isst du lieber ein vollwertiges Brot, vielleicht auch so ein Knäckebrot aus Saaten und Kernen, hat vielleicht mehr Kalorien, ist aber deutlich besser und gesünder, hält den Blutzuckerspiegel stabil, enthält Mineralien, Spurenelemente und auch hochwertige Fette, die der Körper gut verarbeiten kann. In Reiswaffeln ist einfach nichts drin, was dem Körper in irgendeiner Form dient, außer vielleicht schnelle Energie. Das heißt, vor einem Training kannst du mal eine Reiswaffel essen, aber ganz ehrlich, wirklich befriedigen wird dich das nicht und wirklich viel Energie wird dir das auch nicht geben. Also eine Reiswaffel muss einfach nicht mehr sein bei mir, habe ich aus meiner Ernährung gestrichen.
Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen Keto-Start, sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Shownotes.
Weiter geht's mit Agavendicksaft. Meine Mutter hat früher dann relativ viel mit Agavendicksaft gemacht, weil es einfach auch irgendwann so im Trend war. Alle haben Agavendicksaft verwendet, weil es war ja der gesündere Zucker. Bei meiner Oma gab es immer Fructose anstatt Zucker, weil Fructose ist ja der Zucker aus Frucht und ist natürlich deutlich gesünder. Genauso Agavendicksaft ist ja aus der Natur, ist deutlich besser zum Süßen. Bei Agavendicksaft trügt der Schein. Das Problem ist, Agavendicksaft besteht aus reiner Fructose. Fructose ist prinzipiell nichts Schlechtes, wenn wir sie im Obst haben. Wir können ab und zu mal Obst essen, aber isolierte Fructose, pure Fructose, wie sie auch im Agavendicksaft vorkommt oder auch in ganz vielen Fertigprodukten, auch beispielsweise oder Keksen oder Backwaren, ist tatsächlich problematisch. Fructose wirkt auf den ersten Blick immer positiv, weil Fructose den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt wie zum Beispiel Zucker oder Glucose. Ja? Fructose wird aber auch nur in der Leber verstoffwechselt. Keine anderen Zellen können die Fructose aufnehmen und als Energieträger verwenden. Nur die Leber muss die Fructose abbauen. Und wenn wir zu viel davon haben, dann hat die Leber ein ganz schönes Problem, weil die Leber hat ja nicht nur Fructose zum Abbauen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Glucose, was irgendwo reinkommt. Dann die ganzen Umweltgifte oder vielleicht irgendwelche Medikamente. Alles Mögliche muss über die Leber entgiftet werden und die Fructose macht der Leber auf Dauer ganz schön zu schaffen. Und es kann durch einen übermäßigen Verzehr von Fructose, zum Beispiel auch mit Datteln, Agavendicksaft, aber auch Smoothies, Fruchtriegeln oder auch übermäßig viel Obst, kann es zu einer nicht alkoholischen Fettleber kommen. Denn die überschüssige Fructose, die von der Leber eben abgebaut werden muss, die kann eben dann irgendwann nicht mehr abgebaut werden und die Leber setzt das Ganze dann in Form von Fett an der Leber und so entsteht eine Fettleber und das kann tatsächlich auch passieren. Und deswegen gehört für mich Agavendicksaft überhaupt nicht mehr aufs Programm. Ab und zu mal Honig, okay, kann man machen, aber auch Honig muss man eben auch in Maßen genießen. Agavendicksaft ist reine Fructose und ist wirklich keine tolle Alternative. Ich empfehle dann, wenn dann zu sagen, okay, man nimmt vielleicht einfach mal so ein bisschen Kokosblütenzucker beispielsweise oder aber zum Beispiel, weil es einfach natürlicher ist oder man steigt komplett um auf die Süßungsmittel, die eben den Blutzuckerspiegel überhaupt nicht ansteigen lassen, wie Erythrit oder Stevia oder auch Mönchsfrucht oder auch Allulose, das sind alles so Zuckerersatzstoffe, die einfach mittlerweile für mich auch die Alternative sind. Ich verwende sie nicht häufig, ich verwende sie auch in Maßen, weil ich einfach auch Erythrit vom Darm nicht so gut vertrage. Aber ab und zu mal gibt es das aber dann wirklich nur wenig und das reicht mir auch. Ich brauche nicht mehr so süß und Agavendicksaft ist für mich komplett gestrichen. Das fünfte Produkt, was ich gar nicht mehr verzehre oder wenn dann nur super, super selten, sind Proteinriegel. Und wenn, dann auch nicht jede Form von Proteinriegeln. Also es gibt ja Proteinriegel, die für mich noch durchgehen, ja. Ab und zu manche Proteinriegel, die haben eben auch einfach Erythrit als Süßungsmittel, die haben wenig so Zusatzstoffe drin. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten Proteinriegel sind echt einfach nur eine Süßigkeit, muss man einfach sagen. Proteinriegel ist und bleibt eine Süßigkeit. Es enthält zwar vielleicht vermeintlich keinen Zucker und auch Protein und meistens ist da gar nicht so viel Protein drin. Es ist aber einfach etwas, wo sehr hoch verarbeitet ist und wo auch minderwertige Süßungsmittel drinstecken. Wenn dich das Thema Proteinriegel interessiert, ich habe ein Video hier auf YouTube, wo ich Proteinriegel im Vergleich zur Gegenüberstelle und einfach auch analysiere und auch den für mich Sieger aus den Proteinriegeln, auch wenn das jetzt kein richtig guter Sieg war, weil einfach alle so ein bisschen Sachen drin hatten, die nicht gepasst haben oder auch von den Nährwerten, auch gekürt. Das heißt, da kannst du dich gerne informieren, was für Proteinriegel ich empfehlen würde und auch am ehesten essen würde, aber ich esse sie super selten. Auch vor allem aufgrund der Süßungsmittel, die da drin sind. Die meisten Süßungsmittel wie Sucralose, Aspartam, Maltit haben auch einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und Sucralose vor allem kann eben auch abhängig machen, wenn man zum Übermaß konsumiert. Da gibt es tatsächlich auch Studien, dass bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden, wenn wir Sucralose essen. Und dass eben dieses Belohnungszentrum aktiviert und wir dadurch immer mehr wollen. Ja, auch Maltit ist eigentlich auch nichts anderes als eine Zuckerart, lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen, ist nicht so optimal für den Darm. Aspartam müssen wir gar nicht erst von Anfang. Also das sind alles so Süßungsmittel, die da drin sind. Nicht so toll. Oft ist da auch irgendwie Soja-Eiweiß drin oder minderwertige Eiweißquellen. Also oft das Eiweiß in Proteinriegeln ist wirklich nicht hochwertig. Und tatsächlich ist auch der Eiweißgehalt von Proteinriegeln oft verschwindend gering, wo ich mir denke, bringt ja gar nichts, ne? Aber das ist einfach so was, Proteinriegel esse ich super, super selten. Oder wirklich nur, wenn es nichts anderes gibt und ich den vielleicht mal geschenkt bekommen habe oder den mir mal irgendwo gekauft habe. Und wenn dann eben Proteinriegel, der eben auch mit Erythrit oder Stevia gesüßt ist und möglichst wenig Zusatzstoffe enthält. Der schmeckt natürlich nicht so gut wie ein Proteinriegel, der diese ganzen anderen Sachen drin hat. Aber es ist mir egal, weil tatsächlich geht es mir darum, mich naturbelassen und auch möglichst sauber zu ernähren. Schaffe ich auch nicht immer. Auch ich habe mal einen Proteinriegel gegessen, der vielleicht nicht ganz so optimal war, aber früher habe ich tatsächlich sehr, sehr viele gegessen und habe mir darüber keine Gedanken gemacht und habe vor allem gedacht, ich tue mir damit was Gutes, ist aber nicht der Fall. Das ist einfach mal so ein Rundumschlag, das sind die fünf Lebensmittel, die ich aus meiner Ernährung gestrichen habe. Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch darf für sich entscheiden, wie er das handhaben möchte, ob er das weiter konsumieren möchte oder nicht. Ich kann nur empfehlen, sich mit den Lebensmitteln mal ein bisschen zu beschäftigen, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was ist wo drin. Kann ich dieses Zutat überhaupt aussprechen oder ist das wirklich was, was für mich hochverarbeitet klingt? Jeder kann einen gesunden Menschenverstand einschalten und einfach mal sagen, okay, nee, das Ganze ist bestimmt nicht naturbelassen, bestimmt nicht natürlich. Ab und zu kann man das mal machen, alles gut. Ab und zu kommt es auch einfach nicht drauf an. Ab und zu kann man es auch einfach nicht verhindern, dass wir einfach solche Sachen konsumieren. Aber es geht darum, was machst du die 90% deiner Zeit? Und da hast du deutlich auch mehr in der Hand, was du zu dir nehmen kannst, was du deinem Körper zuführen kannst, was deinem Körper gut tut und was nicht.
So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.